ARD.
Welcome. Welcome to the United States of America.
Familien mit Koffern, kleine Kinder auf dem Arm, sie schwenken USA-Fähnchen. 59 Menschen sind es, die vergangene Woche an einem US-Flughafen ankommen. Sie kommen aus Südafrika und in diesem Fall ist es wichtig zu erwähnen, sie sind weiß. Die USA haben sie als Flüchtlinge aufgenommen. Flüchtlinge aus Südafrika, die sagen, dass sie in ihrem Heimatland verfolgt werden. Wenn ihr jetzt denkt, Moment, das klingt irgendwie schräg, ging mir ganz genauso. Denn in Südafrika wurden während der Apartheid Schwarze jahrzehntelang unterdrückt und verfolgt, systematisch. Und es wird noch absurder. Als der südafrikanische Präsident Ramaphosa am Mittwoch in den USA zu Gast ist, da präsentiert Trump ihm Videos als Beweis für einen angeblichen Völkermord an weißen Bauern.
And those people in many cases are being executed. They're being executed.
Die Menschen würden in ihrer Heimat hingerichtet und ihr Land würde beschlagnahmt, sagte Trump.
People that kill them and then take their land and nothing happens to them. But we have thousands of people that want to come.
Tausende weiße Südafrikaner wollten in sein Land kommen. Wir schauen, was dran ist an diesen irreklingenden Behauptungen und wie es dazu kommt, dass Donald Trump ausgerechnet Weißen aus Südafrika einen Flüchtlingsstatus zugestehen will, obwohl er, seitdem er wieder an der Macht ist, eine ziemlich strenge Migrationspolitik verfolgt. Ihr hört den Weltspiegel-Podcast. Wir wollen euch hier helfen, die Welt ein kleines bisschen besser zu verstehen mit den Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten der ARD. Ihr hört uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Johanna Jeschke und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und jetzt freue ich mich, dass ich mit Stefan Überbach sprechen kann, unserem ARD-Korrespondenten für südliche Afrika. Hi Stefan.
Hallo.
Ja, gestern Abend, ich muss dazu sagen, wir sprechen heute Donnerstag miteinander, also Mittwochabend, da haben sich Trump und Südafrikas Präsident Ramaphosa im Weißen Haus getroffen. Ich hatte ehrlicherweise so ein bisschen so ein Déjà-vu von dem Besuch von Zelensky im Oval Office. Was war dein Eindruck von dem Treffen?
Ja, ist mir ganz genauso gegangen. Das war schon ein besonderer Moment, würde ich sagen. Donald Trump hat ganz offensichtlich von langer Hand geplant, seinen Gast aus Südafrika in aller Öffentlichkeit vorzuführen und dass da jetzt im Oval Office plötzlich ein großer Fernseher reingerollt wird.
Turn the lights down and just put this on. It's right behind you.
Und dann ein Film läuft mit angeblichen Beweisen für den Genozid, für den Völkermord an weißen Farmern in Südafrika, mit südafrikanischen Politikern, die Kill the Boer, tötet den Farmer, singen, ein altes, sehr umstrittenes Lied aus der Anti-Apartheids-Bewegung, vieles andere mehr. Also sowas, muss ich sagen, habe ich in den vielen Jahren, in denen ich über internationale Politik berichte, noch nicht erlebt. Das war eine vorbereitete Falle. Ich glaube, davon können wir ausgehen. Und die südafrikanische Delegation hat sich, wie ich finde, da noch einigermaßen gut aus der Affäre gezogen. Präsident Ramaphosa ist ganz ruhig geblieben, hat viel seine Leute sprechen lassen, unter anderem den weißen Landwirtschaftsminister, dann einen weißen Unternehmer, den reichsten Mann Südafrikas. Aber dass sich Donald Trump jetzt für Fakten nicht wirklich interessiert, ist eigentlich keine Neuigkeit. Und dem US-Präsidenten geht und ging es wohl auch eher darum, mit so rechten Verschwörungserzählungen vom Völkermord an Weißen seine eigene Basis, seine Wählerschaft zu erreichen.
Lass uns noch mal kurz einen kleinen Schritt zurückgehen. Also was genau hat Trump Ramaphosa da eigentlich gezeigt? Was weißt du über diese Videos?
Also es waren zunächst mal tatsächlich Videoausschnitte von Wahlkampfauftritten von Politikern. Dann war unter anderem zu sehen eine Landstraße mitten im Nichts in der südafrikanischen Wüste. Links und rechts der Fahrbahn weiße Kreuze, Hunderte, wahrscheinlich sogar Tausende. Und da sagt Donald Trump, das sind Gräber, da sind begraben die Opfer von Morden, die an weißen Farmern begangen wurden. Und das sind Tausende. Also das waren ein paar Beispiele dafür, warum Trump der Meinung ist, dass in Südafrika tatsächlich ein Genozid, ein Völkermord an Weißen stattfindet. Ein Vorwurf, der von südafrikanischer Seite entschieden zurückgewiesen wird.
Lassen Sie mich etwas klarstellen. Was Sie gesehen haben, die Reden, die gehalten werden, das ist keine Regierungspolitik. Es gibt Kriminalität in unserem Land. Aber die Menschen, die getötet werden, sind bei Weitem nicht nur weiße Menschen. Die Mehrheit von ihnen sind Schwarze.
Aber was weiß man über diese Videos? Also Trump sagt, das sind Beweise. Was weißt du über diese Videos?
Ja, alles aus dem Kontext gerissen natürlich. Ja, dieses Monument, diese Straße mit den weißen Kreuzen links und rechts, das behauptet Trump, das seien Gräber. Aber nach allem, was wir wissen, ist das was ganz anderes, sondern nämlich ein künstlerisches Monument, was an die Tatsache erinnern soll, dass die Kriminalitätsrate im Land hoch ist und dass auch Pharmaopfer von Mordanschlägen werden. Also es ist nicht so, dass unter einem Kreuz dann tatsächlich auch ein Sarg sich befindet, sondern da sind Kreuze aufgestellt worden, um in einer kreativen, künstlerischen Art an das Thema Kriminalität zu erinnern. Soweit wir wissen, gibt es solche Kreuze, die entlang von Fahrbahnen aufgestellt worden sind, auch an anderen Teilen des Landes. Nur eine Grabstätte, so wie Donald Trump das behauptet, ist es ganz bestimmt nicht.
Lass uns doch nochmal auf die Menschen schauen, die jetzt in die USA als Flüchtlinge ausgereist sind. Was sind das für Leute und wie kommen die darauf, dass sie verfolgt werden in Südafrika?
Also das sind vor allem sogenannte Afrikaner. So heißen oder so nennen sich die Nachkommen der Siedler, die vor 200-300 Jahren in erster Linie aus den Niederlanden ans Kap gekommen sind. Es waren noch ein paar aus Frankreich, aus Deutschland dabei. Diese Afrikaner hatten in der Zeit der Apartheid, der Rassentrennung, sehr viele Vorteile. Ihre Sprache ist Afrikaans, ein bisschen altertümliches Niederländisch mit afrikanischen Dialekten versetzt. Diese Menschen werden auch Buren genannt, Bauern, denn viele Afrikaner waren und sind tatsächlich Farmer oder arbeiten in der Landwirtschaft. Und ja, wenn wir auf die aktuellen Statistiken gucken, so 2,5 bis 3 Millionen weiße Afrikaner leben im Moment in Südafrika. Und das bedeutet dann auch, die paar Tausend, die Richtung USA auswandern wollen, die sind nur ein sehr, sehr kleiner Bruchteil davon. Und über ihre Motive, das Land verlassen zu wollen, da wird jetzt viel spekuliert. Von denen will sich nämlich kaum jemand öffentlich äußern. Auch wir kriegen kaum jemanden vors Mikrofon oder vor die Kamera. Aber es ist natürlich davon die Rede, dass sich diese Menschen im neuen demokratischen Südafrika benachteiligt fühlen, dass sie sich von der Politik, der Polizei im Stich gelassen fühlen, sich bedroht fühlen. Besonders dann, wenn sie als Bauern weit draußen auf dem Land wohnen, wo die nächste Farm dann 5 oder 10 Kilometer entfernt ist. Naja, und eine erste Gruppe der Afrikaner ist letzte Woche in den USA gelandet. Etwa 50 Leute waren das. Farmer, tatsächlich Bauern, sollen aber nur die wenigsten von denen sein. Was die Menschen aber sozusagen alle vereint, das ist ganz sicher die Tatsache, dass sie für sich in ihrer alten Heimat Südafrika keine Zukunft mehr sehen und dass sie deshalb das Asylangebot von Donald Trump dankend angenommen haben.
Ist Ihre Angst denn berechtigt? Also wenn man sich die Kriminalitätsstatistik anguckt, geben die Zahlen das her?
Donald Trump behauptet ja sogar, wir haben darüber gesprochen, es wird ein Genozid stattfinden, ein Völkermord an den Weißen. Und das ist schon eine sehr steile These, um das mal vorsichtig zu sagen. Es gibt dafür überhaupt keine Beweise. Es ist im Gegenteil sogar so, dass es den Weißen in Südafrika, machen so ungefähr 7-8% der Bevölkerung aus, denen geht's hier im Land vergleichsweise gut. Sie haben in der Regel bessere Jobs, sie verdienen mehr, ihnen gehört das meiste Land. Sie sind eigentlich bis heute noch wirtschaftlich privilegiert. Es gibt natürlich auch Ausnahmen, es stehen auch weiße Obdachlose an Straßenkreuzungen und bitten um Geld. Es gibt sehr viel Kriminalität. Die Mordrate gehört zu den höchsten weltweit in Südafrika. Es werden hier jeden Tag im Schnitt 75 Menschen umgebracht. 75. Es werden natürlich auch Farmer immer wieder mal überfallen. Aber, und das sagt die Regierung und die Polizei hier sehr, sehr deutlich, das trifft Bauern jeder Hautfarbe. Mit Rassismus hat das nichts zu tun. Es geht in den allermeisten Fällen um Raub, um Geld, um Streitereien untereinander. Und wenn wir nochmal auf die aktuellen Zahlen gucken, dann wurden im vergangenen Jahr etwa 30 sogenannte Tötungsdelikte auf Bauernhöfen registriert. 17 Mordopfer waren wohl tatsächlich Farmer, die anderen Landarbeiter, Wachleute. Unter den Opfern waren Weiße und Schwarze. Das heißt, ja, es gibt Gewalt, es gibt viel Kriminalität, auch gegen Farmer. Aber von einem Völkermord an der weißen Minderheit kann keine Rede sein.
Schwarze Menschen durften nicht wählen. Sie durften keine Weißen heiraten, nicht in die gleichen Schulen gehen. Sie wurden teilweise vertrieben und mussten auf engstem Raum zusammenleben. eine strikte Rassentrennung im gesamten öffentlichen Leben. Staatlich organisierter Rassismus von einer weißen Minderheit, die sogenannte Apartheid. 1994 wird Freiheitskämpfer Nelson Mandela der erste schwarze Präsident Südafrikas und beendet das Unrechtssystem. Und obwohl er vorher 27 Jahre im Gefängnis war, geht er nicht den Weg von Rache und Gewalt, sondern den von Versöhnung und schafft einen friedlichen Übergang. Mandelas Partei, der African National Congress, kurz ANC, hat es sich zum Ziel gemacht, die Besitz- und die Machtverhältnisse zu ändern. Doch die Ungleichheiten sind immer noch sichtbar. Noch immer sind etwa 75% des privaten Landes in weißem Besitz, obwohl die Weißen nur rund 8% der Bevölkerung ausmachen. Noch immer steht die schwarze Bevölkerung wirtschaftlich schlechter da. Daran hat auch eine Politik, die gezielt Schwarze fördert, nichts geändert. Die Menschen sagen ja auch, du hast es eben schon angedeutet, sie werden strukturell benachteiligt, was, ja, wenn man sich die Geschichte, du hast es auch schon angedeutet, Südafrikas anschaut mit jahrzehntelanger Rassentrennung, irgendwie absurd klingt. Also warum sagen sie das und ist da was dran?
Ja, natürlich klingt das absurd, wenn sich jetzt heutzutage ausgerechnet weiße Südafrikaner hinstellen und sagen, also wir sind die Opfer, wir werden jetzt von Staats wegen diskriminiert, nachdem nun diese Gruppe während und auch von der Apartheid profitiert hat wie keine andere. Aber ich denke, es ist wie immer auch eine Frage der Perspektive, denn was die Politik hier im Land seit dem Ende der Rassentrennung vor 30 Jahren tatsächlich versucht, das ist, den Menschen zu helfen, die in der Apartheid gelitten haben, die ausgebeutet wurden, denen ihr Land weggenommen wurde, ihr Eigentum. Da gibt's viele staatliche Programme, die dafür gedacht sind, die schwarze Bevölkerungsmehrheit zu fördern, ihnen zu Jobs zu verhelfen, zu Bildung, zu Gesundheitsversorgung, vielleicht sagen wir einfach zu mehr wirtschaftlicher Teilhabe. Mhm. Und das empfinden andere dann als Benachteiligung, vor allem die, die früher auch von Staats wegen eher privilegiert waren.
Mhm. Es gibt ja diese sogenannte Politik des Broad-Based Black Economic Empowerment. Da gibt es aber auch viel Kritik dran. Warum und wo ist die Kritik vielleicht gerechtfertigt?
Also Ziel dieser Gesetze, der BEE-Gesetze, ist es, vereinfacht gesagt, der nicht weißen Bevölkerungsmehrheit, es gehören ja auch Menschen mit indischer, asiatischer Herkunft dazu, dieser Mehrheit zu mehr Wohlstand zu verhelfen. Diese Gruppen, die während der Apartheid benachteiligt und ausgegrenzt worden sind, die sollen gezielt gefördert werden, damit sie zum Beispiel Anteilseigner in einem Konzern werden können, dass sie mehr Führungspositionen übernehmen können, dass sie besser ausgebildet werden können. Dafür gibt es ein einigermaßen kompliziertes Punktesystem. Unternehmen, die viele BEE-Punkte haben, werden dann bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen bevorzugt. Und das Ganze ist nicht unumstritten. Kritiker sagen zum Beispiel, davon profitiert nur eine kleine schwarze Elite, die sowieso schon gut vernetzt ist, aus der Reihe, man kennt sich, man hilft sich. Mhm. Dann, das System ist anfällig. Korruption, Vetternwirtschaft sind ja die Stichworte. Die BEE-Gesetze sind gut gemeint, natürlich, sie sollen für mehr Gerechtigkeit sorgen, aber sie sind, so sehen das jedenfalls die Kritiker, nicht immer dann auch gut gemacht.
Jetzt hat ja im Januar Staatschef Ramaphosa seine Unterschrift unter ein Gesetz, das schon vor 2 Jahren verabschiedet worden ist, gesetzt, dieses Enteignungsgesetz. Auch darum gab es ja viel Streit und Aufruhr und Donald Trump hat sich in seinen Aussagen ja auch immer wieder drauf bezogen. Da wird den Leuten einfach das Land weggenommen. Vielleicht kannst du uns das kurz einordnen an der Stelle.
Ja, also auch für diese Behauptung von Donald Trump gibt's keine sachliche, faktische Grundlage. Es gibt zwar, das stimmt, hier neuerdings dieses Gesetz, das im Extremfall die Enteignung von Grundbesitz auch ohne Entschädigung erlaubt, aber das ist bisher noch nie passiert. Und solche Gesetze gibt es auch anderswo, zum Beispiel in den USA. Was man wissen muss, die nach wie vor sehr ungleiche Landverteilung in Südafrika ist hier ein sehr, sehr heikles Thema. Den Weißen, der Minderheit, gehört nach wie vor viel mehr Land als der nicht weißen Bevölkerungsmehrheit. Und die Regierung will da für mehr Gerechtigkeit sorgen, zum Beispiel Land aufkaufen und dann neu verteilen oder die Rückgabe von Grundbesitz an die früheren schwarzen Eigentümer erleichtern, denen während der Apartheid als weggenommen worden ist und im Notfall dann eben auch enteignen, wenn es im öffentlichen Interesse liegt und wenn es sonst keine anderen Möglichkeiten gibt. Da gibt es schon auch eine Reihe von Einschränkungen, bevor eine entschädigungslose Enteignung passiert.
Du hast eben schon gesagt, die Weißen in der südafrikanischen Bevölkerung sind eigentlich eine Minderheit. Wie hat denn diese kleine Gruppe das geschafft, mit Donald Trump einen der mächtigsten Politiker der Welt hinter sich zu bringen?
Ich glaube, da haben Lobbyorganisationen im Hintergrund ganze Arbeit geleistet. Eine dieser Organisationen zum Beispiel heißt AfriForum. Das ist ein Verband, der sich selbst als unabhängige Bürgerrechtsinitiative bezeichnet, aber in erster Linie die Interessen der weißen Afrikaner vertritt. Und wer eine sehr, sehr große Rolle in dieser Sache spielt, denke ich, das ist Elon Musk. Der Tesla-Chef, Milliardär, Trump-Berater, der ist ja in Südafrika aufgewachsen während der Apartheid. Und ja, nach allem, was man so von ihm sieht, liest und hört, hat er mit seiner früheren Heimat noch ein paar Rechnungen offen. Und er hat auch handfeste wirtschaftliche Interessen, das muss man wissen. Er will seinen Internet-Satellitendienst Starlink in Südafrika an den Start bringen, sich aber nicht an diese Regeln halten, von denen wir vorhin gesprochen haben. Da ist ja unter anderem vorgesehen, dass Konzerne im Telekom-Bereich 30% ihrer Anteile an früher benachteiligte Gruppen abgeben müssen. Elon Musk will das nicht, das lehnt er ab. Und ja, er hat mit Donald Trump im Weißen Haus jetzt einen Verstärker gefunden, der diese Vorwürfe gegen Südafrika 1:1 übernimmt.
Das Verhältnis ist ja schon länger angespannt zwischen Südafrika und den USA. Welche Gründe gibt es noch dafür?
Also da gibt es eine ganze Reihe. Die USA unter Donald Trump werfen Südafrika eine regelrechte anti-amerikanische Agenda vor. Da geht es zum Beispiel um die Völkermordklage gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Es geht aber auch um Südafrikas Nähe zu Russland, zu China in der Staatengruppe BRICS, auch die Nähe zum Iran. Dazu kommt dann noch, dass Südafrika in seiner G20-Präsidentschaft in diesem Jahr Programme vorantreiben will für mehr Klimaschutz, für mehr Vielfalt, für mehr Gleichheit und Gerechtigkeit. Das alles ist unterm Strich Washington ein Dorn im Auge, man kann es nicht anders sagen. Und führende US-Außenpolitiker bezeichnen Südafrikas Regierung deshalb als bösartig, sogar als Gangsterregime. Also da hat sich schon ganz schön was aufgestaut und das lässt sich so schnell, denke ich, ganz sicher nicht auflösen.
Trump hatte ja, also nicht nur der Botschafter Südafrikas aus den USA, wurde mal rausgeschmissen im Frühling. Es wurden auch massiv Hilfsgelder gekürzt. Die USA sind ja ein großes Geberland, auch wenn es um die Bekämpfung von HIV geht. Also wo entstehen dadurch jetzt ganz konkret Schwierigkeiten?
An vielen Stellen in Südafrika. Diese Finanzhilfen liegen jetzt schon seit Februar auf Eis. Darunter eben auch, du hast gesagt, die Gelder für die HIV-Vorbeuge- und Behandlungsprogramme hier im Land. Da geht es um rund 450 Millionen Dollar im Jahr. Das ist eine Menge. Das bedeutet, dass viele Initiativen und spezielle Krankenhäuser deshalb schon haben dicht machen müssen. Und die Folgen sind im Moment kaum absehbar. Südafrika ist das Land mit der höchsten Zahl an HIV-Infektionen weltweit. Das alles fällt jetzt weg. Und Experten sagen, dieser Zahlungsstopp der USA, der wird schon bald vielen Menschen das Leben kosten.
Das sind traurige Aussichten. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so könnte sich das Verhältnis irgendwie wieder ein bisschen lockern zwischen den beiden Staaten?
Ramaphosa, der Präsident, hat es ja versucht gestern mit seinem Besuch im Weißen Haus und was da jetzt hinter verschlossenen Türen tatsächlich besprochen wurde, wenn es da den Südafrikanern gelungen sein sollte, die Amerikaner zu mehr Investitionen hier im Land zu bewegen. Wenn die USA sich verhandlungsbereit zeigen, was die Strafzölle angeht, 30% sind da geplant für Südafrika, soll demnächst in Kraft treten. Also wenn man daran was noch ändern kann, solche Dinge, das wäre dann schon diplomatische Erfolge, die dabei helfen könnten, das Verhältnis zwischen beiden Staaten wieder zu normalisieren.
Ganz herzlichen Dank nach Johannesburg an unseren Korrespondenten Stefan Überwach.
Sehr gerne.
Und bevor wir gleich in die USA schauen und darüber sprechen, Welches Ziel Donald Trump mit seinen Anfeindungen gegen Südafrika verfolgt, möchte ich mal kurz Danke sagen. An euch alle, die ihr schon bei unserer Umfrage zum Weltspiegel-Podcast teilgenommen habt. Wir freuen uns über noch mehr Meinungen von euch. Also klickt gerne auf den Link zur Umfrage in unserer Folgenbeschreibung und hinterlasst euer Feedback, damit wir noch besser werden können. Aber jetzt machen wir weiter mit Birgit Eger aus dem ARD-Studio in Washington. Hi Birgit.
Hallo.
Du hast ja das Treffen im Weißen Haus zwischen Trump und Ramaphosa mitbekommen am Mittwoch. Unser Südafrika-Korrespondent Stefan Überbach hat mir eben gesagt, für ihn sah das aus, als sei das von langer Hand geplant worden. Teilst du den Eindruck?
Ja, den teile ich auch. Also es ist schon ungewöhnlich, dass ein Film gezeigt wurde. Donald Trump hatte einen großen Stapel Zeitungsartikel vorbereitet. In den Zeitungsartikeln ging es darum, dass weiße Farmer angegriffen und ermordet wurden. Also es war ganz klar vorbereitet und Elon Musk war da, der in Südafrika geboren wurde. Und immer wieder hat Donald Trump versucht, eben auf dieses Thema zu kommen, hat immer wieder gesagt, aber es sind doch, werden doch Menschen angegriffen, es werden Menschen getötet. Warum reagiert ihr darauf nicht? Aber meinem Eindruck nach hat Ramaphosa relativ cool reagiert und war auch sehr gut vorbereitet. Also er hat sich da nicht drauf eingelassen auf die Provokation, hat immer gesagt, ja, wir haben doch Meinungsfreiheit und ja, wir haben ein Kriminalitätsproblem und brauchen dafür eure Hilfe. Und keiner versuchte jetzt irgendwie alles schön zu reden aus Südafrika, sondern sagte immer, ja, wir brauchen die Hilfe. Und dadurch, dass Ramaphosa eben auch Menschen mitgebracht hatte, die weiß waren, hat er so ein bisschen Donald Trump den Wind aus den Segeln genommen, der ja eigentlich darauf aus war zu sagen, alle Weißen werden in Südafrika verfolgt.
Über diese angebliche Verfolgung würde ich gerne noch mal ein bisschen intensiver mit dir sprechen. Also wir haben es ja am Anfang auch schon gehört, die USA haben Flüchtlinge aus Südafrika, weiße Flüchtlinge aufgenommen. Und Donald Trump hat ja direkt zu Beginn seiner Amtszeit ganz viele Dinge per Dekret verfügt. Unter anderem auch, dass die einzigen Flüchtlinge, die die USA jetzt irgendwie noch aufnehmen, Weiße aus Südafrika sind. Dabei verfolgt er eigentlich eine super strenge Anti-Einwanderungspolitik. Warum ist ihm das so wichtig und warum macht er da für Südafrika so eine Ausnahme?
Ich glaube, da gibt es mehrere Motivationen. Also das passt natürlich in dieses Narrativ der Ultrarechten, also die Ultrarechten, die behaupten ja, dass Weiße auf der ganzen Welt verfolgt werden, dass weltweit die weiße Rasse bedroht ist, also dieses sehr abstruse Konstrukt, dass Weiße verfolgt werden und die jetzt gerettet werden müssen aus Südafrika. Und es ist auch sehr wahrscheinlich oder sehr möglich, dass eben Südafrikaner oder in Südafrika geborene Menschen in seinem Umkreis Einfluss auf ihn genommen haben. Das ist natürlich einmal Elon Musk, der Unternehmer, der jetzt eben auch die Behörde Doge leitete, um hier alles zu kürzen und effektiver zu gestalten. Mhm. Der ist in Südafrika geboren. Es gibt David O. Sachs, das ist ein erfolgreicher Unternehmer, der in Kapstadt geboren wurde und auch in Trumps Umkreis sich bewegt. Und den Tech-Milliardär Peter Thiel, der hat sich zwar von der Republikanischen Partei in der Zwischenzeit losgesagt, aber hat bei Donald Trumps erstem Wahlkampf eben sehr viel Geld gespendet. Und diese Menschen haben vielleicht einen großen Einfluss nochmal auf ihn. Die trauern vielleicht auch so den alten Zeiten hinterher, wo die Weißen einfach Privilegien in Südafrika haben, die sie jetzt nicht mehr haben.
Es entsteht ja fast der Eindruck, Südafrika sei der neue Lieblingsfeind von Trump. Der südafrikanische Botschafter wurde ausgewiesen, Hilfsgelder wurden eingefroren und man hat den Eindruck, Trump wettert bei jeder Gelegenheit gegen das Land. Was ist denn das Ziel? Was will er damit erreichen? Und inwieweit hängt es vielleicht auch mit innenpolitischen Themen zusammen?
Ja, ich denke, es hängt sehr viel mit innenpolitischen Themen zusammen. Er hat sich nie da geäußert, was er jetzt genau erreichen will. So klar ist es nicht. Also man kann nur so verschiedene Indizien quasi zusammentragen. Also ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass er natürlich seine Wählerschaft, die sehr rechte Wählerschaft gewinnen will mit diesem Thema. Und auch in den USA ist ja so ein bisschen die Stimmung, wir klassischen Amerikaner, die weißen Rednecks aus den Tiefen der USA. Wir sind bedroht, es gibt so viele Flüchtlinge in den USA. Und dieses Thema, glaube ich, nimmt er auf, um zu sagen, ich setze mich doch für euch ein hier und versucht damit seine Wähler zu gewinnen. Denn eigentlich hat er politisch keinen leichten Stand im Moment. Also das Haushaltsgesetz muss verabschiedet werden. Er steht unter sehr großer Beobachtung, was Korruption angeht, was diese Geschäfte mit Kryptowährung angeht, was der geschenkte Jet ist aus Katar und so. Und alle diese Sachen, die eigentlich sehr viel Kritik ausmachen, die kann er damit so ein bisschen überspielen. Ein wichtiges Thema sind auch die Zölle, dass die Preise wahrscheinlich steigen hier in den USA demnächst. Das sind alles Themen, die möchte er, glaube ich, nicht so gerne in der Öffentlichkeit behandelt wissen und sucht sich dabei ein Thema aus, wo er für seine Wähler gut dasteht. Und bei dieser Show, würde ich mal sagen, im Weißen Haus, kam er ja gut weg. Er kann sagen, ich habe mich für euch, wir Weißen stehen zusammen, ich habe mich für euch alle eingesetzt. Das ist sicher ein ganz wichtiger Punkt.
Dem ist ja im Prinzip da, so unser Eindruck hier, eigentlich auch kein Wort zu klein. Genozid, Völkermord, das sei das, was da an den Weißen geschehe. Das ist ja auf jeden Fall mal eine krasse Aussage. Wie ist denn diese Falschnachricht überhaupt entstanden? Also worauf geht das zurück?
Das geht zurück auf seine erste Amtszeit. Da hat er einen Post und eine Aussage aus einer Late-Night-Show auf Fox News, also einem sehr rechten Fernsehkanal, aufgenommen. Und zwar der sehr berühmte Moderator Tucker Carlson, der hat 2018 auf Social Media gepostet und später eben in seiner Late-Night-Show behauptet, südafrikanische Farmer, Weiße, würden enteignet und verfolgt. Und das hat ihm warum auch immer gefallen und er hat es weiter, Donald Trump hat es dann weiter gepostet und hat sogar seinen damaligen Außenminister beauftragt, der Sache nachzugehen. Also da ist es schon mal so ein bisschen hochgekocht und seitdem ist das so ein Thema, was ihn so ein bisschen triggert, glaube ich.
Und glaubst du, sein Kalkül geht auf, also damit von innenpolitischen Problemen abzulenken?
Also zum Teil ja, denn hier die Medien, seine Social-Media-Plattformen, True Social oder auch Fox News und andere rechte und noch rechtere Medien, die spielen das natürlich sehr hoch. Und für die Leser, Hörer, Seher dieser Medien ist das ein Thema, was alles überlagert. Da wird nicht berichtet, wie er um die Haushaltsverabschiedung kämpft. Da wird nicht berichtet, was jetzt mit den Zöllen ist, wie die auf die Lebensmittelpreise wirken oder so. Das kommt nur ganz, ganz kurz vor. Ich glaube, dass er für seine Wähler da schon Erfolg haben will. Andererseits schütteln hier die, die nicht so Trump-Anhänger sind, schütteln ja alle den Kopf und sagen, was ist das für eine Show? Das ist doch hier keine Seifenoper. Was soll das eigentlich? Und ich bin mir bei dieser ganzen Show aber auch nicht sicher, ob nicht auch wirtschaftliche Gründe doch eine Rolle spielen. Also Trump ist ja eben dieser berühmte Dealmaker. Mhm. Und ob da nicht im Hintergrund hat er bei allen Auslandsreisen, immer wenn es um Themen ging, die er so hochgespielt hat, da waren auch immer wirtschaftliche Themen im Hintergrund. Ob es dann seine Söhne waren, die Geschäfte gemacht haben oder er früher Geschäfte gemacht hat mit einem Land. Und Südafrika ist jetzt auch relativ spannend eigentlich für die USA, weil sie Rohstoffe haben, die die USA braucht. Platin zum Beispiel und viele Metalle, die die USA für ihre industrielle Entwicklung hier brauchen und die teilweise aus China kommen. Und man will ja auch die Abhängigkeit von China lösen ein bisschen. Also ich glaube, dass es da auch eine Ebene gibt, wo Trump vielleicht auch die Ohren auf hat sozusagen und da vielleicht auch noch Verbindungen entstehen, wenn man jetzt im Nachhinein guckt, wie sich denn die Beziehung zwischen den beiden Ländern weiterentwickelt.
Ganz herzlichen Dank nach Washington an Birgit Eger.
Das war der Weltspiegel-Podcast für diese Woche. Letzte Woche, da war ARD-Korrespondentin Rebecca Barth aus Kiew bei unserem Podcast und hat über die Lage in der Ukraine berichtet. Nun kommt Rebecca für eine Live-Folge unseres Podcasts, die wir gemeinsam mit unseren Kollegen vom Podcast Streitkräfte und Strategien machen, nach Hamburg. Und ihr könnt dabei sein. Wann? Am Mittwoch, den 11. Juni um 19 Uhr in der Zentralbibliothek in Hamburg. Auf der Bühne wollen wir von Rebecca Barth wissen, wie nah kann sie am Geschehen sein? Wie eng liegen Alltag und Angst in Kiew beieinander? Und was verbindet die Korrespondentin ganz persönlich mit der Ukraine? Die Plätze für den Live-Podcast, die sind kostenfrei, aber begrenzt. Wenn ihr dabei sein möchtet, dann meldet euch jetzt auf der Website der Bücherhallen Hamburg an. Wir verlinken euch die Seite in der Folgenbeschreibung und freuen uns drauf, euch am 11. Juni zu sehen. Wenn ihr live nicht dabei sein könnt, ihr aber Fragen habt an Rebecca Barth, dann meldet uns die doch an weltspiegel.podcast@ard.de. Wir sammeln eure Fragen und nehmen ein paar davon mit auf die Bühne. Redaktion in dieser Folge des Weltspiegel-Podcasts hatte Steffi Fetz. Redaktionsschluss war Donnerstag, der 22. Mai. Ich bin Joanna Jeschke.